Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ralf Füchs, der Gründer und Direktor des Zentrums Liberale Moderne. Lange Jahre an der Spitze der den Grünen nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Ach, wie schön ist Ibiza, könnte man heute denken, nach der Wahl in Österreich, die insgesamt ja mit einem Gefühl der Erleichterung, vielleicht auch der Genugtuung wahrgenommen wird. Herr Füchs, bei Ihnen auch?
Ja, ich meine, dass die FPÖ fast 10% verloren hat. Ich würde sagen, das ist fast noch zu wenig angesichts der Skandale, der Korruptheit, die in den letzten Monaten aufgeflogen ist rund um diese Partei. Aber erstmal erfreulich, dass der Vormarsch der Rechtspopulisten gestoppt worden ist.
Jetzt gibt es so einige Fragen, die zu klären sind. Ihre Parteifreunde, sage ich an die Adresse des Grünen-Mitgliedes Ralf Füchs, müssen jetzt sehen, ob sie den Weg zum Beispiel für Schwarz-Grün aufmachen, freimachen. Das unter anderem besprechen wir gleich. Und das ein oder andere, was an diesem Tage wichtig ist. Österreich hat gewählt mit drei klaren Tendenzen. Sebastian Kurz liegt mit seiner konservativen ÖVP klar vorne. Die FPÖ, der rechte Partner des Sebastian Kurz, ist durch die Ibiza-Affäre abgestraft. Und die Grünen haben wie keine andere Partei kräftig zugelegt, ungefähr plus 10 Prozentpunkte. Der frühere Grünen-Politiker Ralf Füchs ist heute mein Gast. Herr Füchs, gibt es für Sie so eine Gesamtüberschrift für diese Wahl? Eine schöne wäre natürlich Österreichs Weg zurück in die Mitte.
Also man kann sicher sagen, dass die politische Mitte durch diese Wahl eher gestärkt worden ist. Ich rechne die Grünen dazu, die stellen ja immerhin den Bundespräsidenten in Österreich. Ja. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, was aus diesem Ergebnis politisch entsteht bei der Regierungsbildung. Kurz hat alle Optionen im Moment offen.
Er hat alle Optionen offen, wenn ich gerade kurz einhaken darf. Kurz, es ist wunderbar bei diesem Namen, da ist man immer irgendwie im Wortspiel. Aber er hat schon am Wahlabend beschrieben, wie schwierig das ist. Und mich hat das so ein bisschen an unsere Situation hier in Deutschland nach der Bundestagswahl 2017 erinnert. Hören wir ihn mal.
In der Freiheitlichen Partei gab es so eine massive Niederlage, dass die von sich aus sagen, sie wollen wahrscheinlich gar nicht regieren. In der Sozialdemokratie das schlechteste Ergebnis in deren Geschichte, wird es auch noch Diskussionen in den nächsten Tagen und Wochen geben. Die Grünen sind neu ins Parlament gekommen und der Chef der Grünen hat mir gesagt, es ist jetzt einmal seine Hauptverantwortung, überhaupt diesen Club zu konstituieren. Insofern werden wir, aber vor allem auch die anderen Parteien, glaube ich, durchaus ein Stück weit Zeit brauchen für diese verantwortungsvolle Aufgabe.
Sagt der wahrscheinlich nächste Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP. Herr Füchs, das klingt so, als könne oder wolle eigentlich keiner so richtig regieren, mitregieren.
Also ich gehe mal davon aus, dass die Grünen das durchaus wollen. Aber die Hürden sind natürlich sehr hoch, weil politische Welten zwischen den Grünen und der doch eher in der rechten Mitte, um es vorsichtig zu sagen, liegenden Volkspartei liegt. Und das wird kein Spaziergang werden, vor allem wenn es um die Klimafrage geht, die Flüchtlingsfrage, die Europapolitik. Wir werden sehen, ob es gelingt, die Gegensätze da zu überbrücken und eine handlungsfähige Regierung zu bilden.
Würden Sie das denn den Grünen empfehlen, diesen Weg zu versuchen, diesen Weg zu gehen in Österreich?
Ja, ich denke, sie müssen die Gelegenheit nutzen, ihr Programm auch in Politik zu übersetzen. Ich meine, dafür tritt man an zu Wahlen. Und gerade wenn man an die Klimafrage denkt, dann geht es jetzt wirklich um Zeit. Ja, also nochmal 4 verlorene Jahre, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Insofern sollten wir es unbedingt versuchen.
Die Frage ist aber natürlich auch, was wollen eigentlich die Österreicherinnen und Österreicher? Wenn man sich das Wahlergebnis anguckt, einfach mal rein von der Arithmetik her, die beiden Partner, die damals nach der Ibiza-Affäre auseinandergebrochen sind, nachdem diese Regierung auseinandergebrochen ist, FPÖ und ÖVP, haben weiterhin satt über 50%. Wenn man sich auch so Zufriedenheitsbefragungen anschaut bei der Wahl, wie zufrieden die Leute eigentlich mit dieser alten Regierung waren, dann war das recht hoch. Und auch Sebastian Kurz, der ÖVP-Spitzenkandidat, hat ja gesagt, ich möchte gerne die Politik fortsetzen, die ich bis dahin gemacht habe. Und das ist mein Angebot. Ich mache das aber ohne diesen Skandalteil der FPÖ. Muss man dieses Wahlergebnis vielleicht dann leider doch so lesen? Das ist eigentlich das, was die Österreicher mehrheitlich wollen.
Ja, man kann natürlich arithmetisch sagen, es gibt eine deutliche Mehrheit für eine solche Koalition rechts der Mitte. Aber politisch hielt ich das für fatal. Ich meine, die FPÖ ist ja im Mark korrupt und sie hat europafeindliche, fremdenfeindliche, rechtsradikale Elemente, die sind nicht so irgendwo am Rand, ja, sondern die gehören zum Zentrum dieser Partei. Und jetzt nochmal eine Koalition mit ihr einzugehen, das würde sie eher rehabilitieren, statt zu versuchen, sie zu marginalisieren.
Ich bin ja in diesen Zeiten, in denen es irgendwie so klare Verhältnisse nicht mehr gibt, ein großer Freund der Idee der Minderheitsregierung geworden und habe jetzt auch beim Blick auf Österreich wieder gedacht, warum muss man das denn möglicherweise so sehr in eine Koalition zwingen? Also wenn man sich das Wahlergebnis der Grünen anschaut, auch gerade bei den unter 30-Jährigen, das ist ein Phänomen, das wir ja schon europaweit gesehen haben bei der Europawahl, gleich auf mit der ÖVP stärkste Partei, ganz klar natürlich durch das Klimathema, Sie haben es gesagt, eben auch verstärkt und nach vorne gekommen. Man könnte auch sagen, Sebastian Kurz starte mit einer Minderheitsregierung für progressive Mehrheiten, beispielsweise beim Klimaschutz. Hast du die Grünen, hast du möglicherweise auch die SPÖ, die Sozialdemokraten. Das Land tickt aber offenbar in anderen Fragen, auch eher konservativ bis rechts, sei es die Migrationsfrage, dass man dann vielleicht eher andere politische Mehrheiten sucht.
Es wäre sicher ein interessantes Experiment und Österreich ist vielleicht auch, wäre gar kein schlechter Ort dafür, weil das Land doch überschaubar ist und relativ stabil wirkt. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Erstens, weil es doch, glaube ich, auch der Gesellschaft ein Bedürfnis gibt nach kalkulierbaren Mehrheiten und nach stabilem Regieren. Und weil es auch für alle Parteien natürlich ein ziemliches Abenteuer ist, sich darauf einzulassen, für die Opposition, dass sie nur punktuell mitentscheiden kann. Ja, die stärkste Partei kann sich dann aussuchen, mit wem sie jeweils Allianzen eingeht, um ihre Politik durchzusetzen. In einer Koalitionsregierung können sie als kleine Partei sehr viel mehr politisch durchsetzen. Und für Kurz bedeutet natürlich vor allem dann der Haushalt ein Risiko, ob er einen Haushalt durchbekommt, in welche Konzessionen er dann machen muss.
Keine Frage, Minderheitsregierungen sind in der Hinsicht leider im wahrsten Sinne des Wortes teuer. Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Ralf Füchs. Spitzenergebnis für die Grünen in Österreich, auch und vor allem wegen eines der globalen Top-Themen wegen des Klimawandels. Haben wir auch hierzulande gesehen bei den letzten Wahlen. Was sagt eigentlich die AfD zum Thema? Eher zurückhaltend klang das bisher immer noch, auch zum Beispiel im Sommerinterview bei Alexander Gauland.
Im Grunde genommen sind wir in der Klimafrage, aber das wissen Sie, sehr skeptisch, dass überhaupt etwas zu machen ist.
Jetzt hat der Parteichef angekündigt, die AfD will Klimawandel zum Top-Thema machen. Aber bitte nicht falsch verstehen, es geht um den Kampf gegen den Klimaschutz, gegen die Klimaschutzpolitik der anderen, den Irrsinn des Klimaschutzes, wie Gauland sagt. Ralf Füchs, ist das eine rationale Strategie?
Ja, wenn man zynisch ist und einem das Klima egal ist, dann könnte man auf die Idee kommen, dass es natürlich ein Potenzial in der Gesellschaft gibt von Leuten, die nicht überzeugt sind vom Klimawandel und die das eher als Bedrohung sehen für ihre bisherigen Lebensgewohnheiten. Und es hat sich ja schon gezeigt, etwa in Frankreich, dass da durchaus ein Potenzial ist, was von populistischen Parteien mobilisiert werden kann.
Man könnte jetzt aber natürlich auch erstmal sagen, so etwas wie Bekämpfung des Klimawandels ist weder rechts noch links, ist kein Elitenthema oder eins des Volkes, sondern einfach erstmal ein Problem, das gelöst werden muss. Aber diese Festlegung, erfolgt die dann auch letztendlich in dieser Logik, weil alle anderen das als großes Problem definieren?
Wenn sie sich als Antisystempartei verstehen, als Protestpartei, dann ist das ein brachliegendes Feld. Sie haben ein Alleinstellungsmerkmal, weil alle anderen Parteien zumindest verbal die Notwendigkeit anerkennen, jetzt energischer gegen den Treibhauseffekt vorzugehen. Und es gibt ja viele, sagen, Ansatzpunkte, ob das die Dieselfahrverbote sind oder jetzt mit einem CO2-Preis auch steigende Kosten für Heizöl oder für, sagen, Sprit, wo man auch versuchen kann, die ökologische Frage, sagen, sozialpopulistisch auszubeuten, ja, also als Anwalt des kleinen Mannes gegen, sagen die da oben. So, und ich glaube, dass diesen Kurs werden sie versuchen zu fahren.
Es gibt natürlich im politischen Angebot zum Beispiel auch eine FDP. Ein Christian Lindner, der ist gerade letzte Woche damit aufgefallen mit seiner Aussage mit Blick auf das Klimapaket der Bundesregierung. Wir müssten aufpassen, dass Deutschland nicht einem Morgentauplan unterworfen würde und wir alle zu veganen Radfahrern machen. Wo ich so denke,
krass,
ja also gibt es ja im politischen Angebot. Die FDP liegt in Umfragen bei 6%. Die AfD kriegt das irgendwie erfolgreicher vermittelt.
Ja, die FDP kriegt es aber nicht hin, sich so als die Partei der kleinen Leute zu inszenieren.
Es ist ja nicht so ihr Markenkern.
Genau. Sagen, das ist nicht ihr Image, zu Recht. Insofern, und man sieht das auch in anderen Ländern, allerdings gibt es da durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Also, soweit ich das mitbekommen habe, hat Marine Le Pen jetzt in Frankreich für den Front National auch die Klimafrage sagen, entdeckt. Und sie verbindet das mit dieser antiglobalistischen Linie, also gegen Freihandel, gegen Globalisierung, Schutz der einheimischen Industrie, der kleinen Landwirte, sagen in Frankreich. Die versuchen das so rum. Trump wiederum hat in seinem Wahlkampf das Thema ja auch schon ausgebeutet, politisch, indem er das als ein Projekt der liberalen Eliten der Ostküste dargestellt hat, was sagen zu Lasten der kleinen Leute in Amerika geht. Also da gibt es, und deshalb muss man aufpassen, also wir, die den Klimawandel tatsächlich ernst nehmen und eine energischere Klimapolitik sagen fordern, dass das erstens sozial gerecht ist, dass das sagen nicht einseitig zulasten der unteren Einkommen geht und dass wir auch nicht zu sehr mit Schikanen kommen. Ja, also zum Beispiel mit Dieselfahrverboten, die faktisch nichts sagen bringen, aber Leute treffen, die sich kein neues Auto leisten können. Also da muss man mehr Sensibilität auch sagen, entwickeln, um zu verhindern, dass da eine soziale Spaltung entsteht, die dann von der AfD instrumentalisiert werden kann.
Mehr Sensibilität und möglicherweise auch, das wäre so ein Impuls von mir, ein Zulassen von Nuancen auch in der Debatte. Ich kann diesen Reflex nachvollziehen, wenn sich 99% einig sind, dass man dann erstmal sagt, Moment mal, so einfach kann es doch nicht sein. Jetzt ist es natürlich wirklich so beim Klimawandel, man muss schon wirklich die Wissenschaft sehr aus seinem Kopf ausgrenzen, wenn man da zu anderen Ergebnissen kommen will. Aber haben Sie den Eindruck, das könnte auch was mit der Art und Weise zu tun haben, wie wir die Klimadebatte führen, wie man auch mit beeinflussen kann, wie erfolgreich eine AfD und andere Populisten damit sein können, dagegen zu halten?
Ich glaube nicht, dass es da um Wissenschaft geht. Ich meine, der umweltpolitische Sprecher der AfD, Carsten Hilse, hat jetzt nochmal in einem Interview tatsächlich bestritten, dass es einen maßgeblichen menschlichen Einfluss auf den Klimawandel gäbe. Dann kommen eben so obskure Theorien mit Erdumlaufbahnen und Veränderung der Sonnenaktivität. Aber ja, im Diskurs kann man schon mit sagen beeinflussen, ob man die Gesellschaft eher sagen spaltet oder ob man sie zusammenführt. Zum Beispiel, wenn man das zu sehr moralisiert, also zu sehr zu einer Frage macht des guten und schlechten Verhaltens, ja, mit Flugscham oder sagen Attacken gegen Leute, die das falsche Auto fahren, dann treibt man diesen Teil der Gesellschaft eher der AfD in die Arme.
Es ist ein Prozess so groß, dass man ihn in die Stadthalle von Braunschweig verlegt hat, aus dem Gerichtssaal. Die sogenannte Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen wegen der Dieselmanipulation. Die Frage, die die Richter zu klären haben, hat Volkswagen sittenwidrig vorsätzlich geschädigt? Eine Frage, die ab heute mehr als 400.000 betroffene VW-Kunden stellen. Ralf Füchs ist weiter an meiner Seite, Vordenker der Idee eines nachhaltigen, eines grünen Wachstums. Und zugeschaltet aus Braunschweig ist unser Korrespondent Dietrich Mohrhaupt. Frage erstmal nach Braunschweig. Das ist ja nicht nur der Größe wegen ein ungewöhnlicher Prozess, sondern ja auch ein Präzedenzfall insgesamt.
Ja, das ist eine Premiere, so würde ich es formulieren. Das ist der erste Versuch, den hat man im Jahr 2018 gemacht, im deutschen Recht so eine Art Sammelklage zu etablieren, wie man sie eigentlich aus den USA kennt. Einer klagt, alle haben gut davon. Das funktioniert hier nicht ganz so, sondern hier ist es halt wirklich nur eine Musterfeststellungsklage. Und in diesem Begriff Feststellung, da liegt der entscheidende Unterschied. Da werden jetzt in diesem Prozess hier grundlegende Rechtsfragen rund um diesen gesamten Fall, um diese Manipulationen des Motors und die Schuld von VW daran, die werden jetzt geklärt. Also hat VW real betrogen? Ist der Konzern deshalb prinzipiell mal schadensersatzpflichtig? Das wird in verschiedenen Feststellungszielen, so nennt sich das, dann geprüft und entschieden. Und alles, was das Gericht dazu entscheidet, das gilt dann auch für alle in einem sogenannten Klageregister eingetragenen Kläger. Das sind die angesprochenen rund 440.000 VW-Kunden. Die müssen dann nämlich später individuell noch ihre eigenen Schadensersatzansprüche gegen VW geltend machen. Das geschieht hier vor Gericht nicht, sondern es wird wirklich nur bestimmte Rechtspositionen werden da geklärt. Und das ist eben das Entscheidende. Die individuellen Verfahren, die stehen dann noch an. Da muss für jeder für seinen eigenen ganz persönlichen Fall noch Schadensersatz einklagen. Aber dabei kann er sich natürlich auch auf alles berufen, was die Kammer da entschieden hat. Es gilt natürlich im positiven Fall für die Kläger so, dass man da sich drauf berufen kann. Man muss dann aber auch damit leben, dass notfalls, und das müssen dann alle, auch dass ja die Musterklage abgewiesen wird. Und dann kann auch keiner von diesen angemeldeten Klägern mehr individuell vor anderen Gerichten seine Klagen, seine Schadensersatzforderungen geltend machen. Also das ist so ein bisschen das Besondere an diesem Verfahren.
Mhm. Ralf Füchs, Frage an Sie. Ist es gut, dass wir einen solchen Prozess haben, der erstmal die grundsätzliche Schuldfrage klärt? Hat Volkswagen betrogen? Hat er seine Kunden geschädigt?
Ich weiß nicht, ob das wirklich noch eine offene Frage ist.
Sie ist offenbar, das ist interessant, ja, weil Sie das sagen, weil natürlich.
Als Tatsachenfeststellung.
Ja. Also, als politische Feststellung, aber als juristische?
Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, als eine technisch-faktische Feststellung, glaube ich, kommt man da nicht rum. Aber die juristische Bewertung ist natürlich nochmal eine eigene. Und da finde ich es gut, dass jetzt Rechtssicherheit geschaffen wird, sowohl für die Kunden wie für den Konzern. Das ist schon nicht nur methodisch ein Grundsatzprozess, sondern auch im Hinblick darauf, ob das Haftungsprinzip tatsächlich gilt. Und das ist ein elementares Prinzip der Marktwirtschaft. Und hier geht es ja nicht nur um Fahrlässigkeit, sondern hier geht es um bewusste Manipulation, also um Täuschung von Kunden und Täuschung auch der Öffentlichkeit, des Gesetzgebers, das Unterlaufen von Schadstoffnormen. Das ist keine Bagatelle.
Mhm. Dietrich Mohrhaupt in Braunschweig beim Prozess, da ist ja auch eine etwas schwierige doppelte Kommunikation vom Volkswagen-Konzern, mit der wir irgendwie in der Öffentlichkeit klarkommen müssen. Da gibt es den Vorstandschef des Konzerns, der auch selbst das Wort Betrug in den Mund genommen hat, also ganz im Sinne, wie es Ralf Füchs gerade beschrieben hat. Und dann aber, wenn ich das alles richtig verstanden habe, bei diesem konkreten Prozess die Strategie des Konzerns zu sagen, nein, es gibt keine Schuld.
Ja, das ist das Problem. Es geht noch ein bisschen weiter. Sogar in den USA hat VW ja auch vollkommen eingestanden, dass man betrogen habe. Das ist ja auch da mit Schadensersatzzahlungen und Strafen und in Milliardenhöhe ist VW da ja auch schon in Regress gegangen oder in Regress genommen worden. Da geht man da ganz anders mit um. Da verweigert man sich nicht eben dieser Tatsache, dieser faktischen Feststellung, dass man betrogen hat. Hier in Deutschland sagt man, das ist nicht in unserem Sinne, in unserem juristischen Sinne ein Betrug, sondern wir haben ja ein Auto ausgeliefert an den Kunden, das zwar eine sogenannte Umschaltlogik, so hat man diese Software, die man da implementiert hat, inzwischen genannt Umschaltlogik, die konnte ja erkennen, ob sie nun auf dem Teststand war oder in der freien Wildbahn unterwegs war, das Auto. Also diese Umschaltlogik, die sei halt zwar da gewesen, aber die habe man nicht gemacht, um jemanden zu täuschen, sondern das habe man, um Bauteile zu schützen, gemacht. Das habe man aus verschiedenen technischen Gründen gemacht. Und deshalb sei das eben kein Betrug. Und die Autos, die fahren ja, die funktionieren ja, sagt VW. Die mussten nur ein kleines Software-Update drauf gespielt werden. Dann waren sie auch wieder rechtskonform, so wie es in der EU-Typzulassung beschrieben war. Und damit sei ja auch überhaupt gar kein Schaden entstanden, ne? Weil die Autos fahren ja auch heute noch, nach Jahren teilweise. Ne? Und die Kunden, die müssten sich doch bitte schön mal fragen lassen, warum sie denn meinten, dass das ein Schaden sei, den sie da ja als Schadensersatz auch wirklich dann in Anspruch nehmen könnten. Ja. Also das ist wirklich eine doppelte Argumentation, die tatsächlich sehr schwierig ist. Aber faktisch ist einfach so, juristisch ist es tatsächlich noch nicht so richtig beschrieben, ob man da nicht tatsächlich eine Schuld, also nicht nur ein schuldhaftes, sondern ja auch ein sittenwidriges Verhalten drin sehen kann. Da gibt es also doch noch offene Rechtsfragen und die werden jetzt hier, wie gesagt, geklärt. Das ist schon eine gewisse Hilfe für die Klagen, die da jetzt anstehen, dann auch die Einzelklagen, die noch kommen.
Ja, das ist eine unterschiedliche Logik manchmal gibt zwischen Recht und Gerechtigkeit im Rechtsstaat. Ich glaube, das haben wir alle gelernt. Aber Ralf Füchs, es ist natürlich schon schwer nachvollziehbar. Vor allem auch vor dem Hintergrund, ein globales Unternehmen wie Volkswagen. Ja, wenn wir mal wirklich im Sinne einer Weltgesellschaft einer globalisierten denken, dann muss man doch sagen, wenn ich einen VW-Fahrer in den USA entschädige, dann muss ich das doch auch in Deutschland tun.
Gut, es gibt unterschiedliche Rechtssysteme in unterschiedlichen Ländern und die kommen natürlich bei solchen Verfahren zum Tragen. Aber richtig bleibt, dass ein Konzern Verantwortung übernehmen muss, gegenüber seinen Kunden zuallererst, aber auch gegenüber, sagen, der Öffentlichkeit für betrügerisches sein Verhalten. Und das ist eben kein Kavaliersdelikt, um das es hier geht. Wie weit ein materieller Schaden bei den Kunden dann entstanden ist, ist nochmal eine andere Frage. Also zum Beispiel Einschränkung der Nutzung ihrer Fahrzeuge.
Auch der Wiederverkaufswert.
Wiederverkaufswert möglicherweise gesunken. Aber es sind Erwartungen getäuscht worden. Also viele haben ja tatsächlich gedacht, sie kaufen ein besonders umweltfreundliches Auto. Damit wurde auch geworben. Und ich finde, dass ein Konzern dafür haften muss.
Mhm. Dietrich Moab, letzte Frage für Sie nach Braunschweig, dann dürfen Sie sich wieder dem Prozess zuwenden. 17 Milliarden Gewinn hat Volkswagen, glaube ich, gemacht im Jahr 2018. Da könnte man ja sagen, da bleibt auch ein bisschen was übrig, um eventuelle Schadensersatzleistungen zu liefern. Gibt es denn eine Zahl, gibt es denn eine Vorstellung, was auf den Konzern zukäme, wenn jetzt hier dieser Weg freigemacht wird in Braunschweig, also mit der Feststellung, VW hat da vorsätzlich geschädigt?
Ja, also das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Da gibt es, also da scheuen sich alle, also beide Seiten. VW würde niemals schon aus dem Grunde nicht, weil sonst eine Art Schuldeingeständnis ja beinahe schon vorneweg wäre. Also die spekulieren mit solchen Zahlen schon gar nicht, aber auch Verbraucherzentrale, die hier als Kläger auftritt, die sagen auch, das ist ganz schwierig, weil es, wie gesagt, alles individuelle Klagen noch sind, die noch kommen, die dann wirklich erst um jede einzelne Schadenssumme einzeln nochmal kämpfen müssen. Und das, ich sag's mal wirklich, das Perfide daran ist ja, dass man auch VW vorwirft, die spielen auf Zeit. Die sagen, das ganze Verfahren schon alleine, dieser Musterfeststellungsprozess, der kann jetzt fast 5 Jahre dauern mit Weg zum BGH und wieder zurück und so weiter. Und dann kommen noch einzelne Klagen. In dieser Zeit werden die Autos weiter genutzt und dafür gibt es eine sogenannte Nutzungsentschädigung, die der Käufer, der Kunde sich anrechnen lassen muss auf eine eventuelle Schadensersatzsumme, die er erstreitet. Und da ist für viele inzwischen schon absehbar, dass irgendwann mal in absehbarer Zeit diese Nutzungsentschädigungssumme mindestens so hoch ist, sogar vielleicht höher ist als die Schadensersatzsumme, die dann noch bei raus erstritten werden könnte. Und damit ist VW dann natürlich komplett raus, dann zahlen die keinen Cent mehr. Und das deshalb kann man da so ganz schlecht sagen, es gibt eine Summe X, die in etwa im Raum steht als möglicher Schaden, der da in dieser Sache noch auf VW zukommt.
Tja, wie ist das früher bei VW? Er fährt und fährt und fährt. Wahrscheinlich muss man beim Prozess sagen, er läuft und läuft und läuft. Dietrich Moab, vielen Dank nach Braunschweig für diese Informationen und Einschätzungen. Horst Seehofer ist Minister für Inneres und, wie wir wissen, auch für Heimat. Er ist aber auch der deutsche Sportminister. Und in dieser Funktion hat er sich jetzt zu Wort gemeldet, zu einer kleinen, aber wahrscheinlich doch symbolbehafteten Debatte. Sind Cheerleader noch zeitgemäß? Also junge Frauen in knappen Kostümchen, die während großer Sportveranstaltungen entertainen und anfeuern. Seehofer hat jetzt vorgeschlagen, künftig am besten gemischte Tänzergruppen, so hat er es formuliert, zu bilden, Männer und Frauen. All das losgetreten hat Alba Berlin. Die Basketballer hatten nämlich angekündigt, keine Cheerleader mehr auftreten lassen zu wollen. Ralf Füchs, Direktor des Zentrums Liberale Moderne, weiter an meiner Seite. Und wie ich erfahren habe, Vater einer Tochter, ja, die Cheerleaderin war.
Lange ist her. Ich meine, ich bin tatsächlich befangen. Mir war das zunächst auch total suspekt, irgendwie diese Nummern-Girls und was macht ihr da? Und dann habe ich aber gelernt, dass das richtiger Leistungssport ist. Aber eben nicht das, was die so in der Halbzeitpause oder bei der Spielunterbrechung dann kurz aufführen, sondern wenn sie die Choreografie anstudieren, da gibt es Flickflacks, da gibt es athletische, dreistöckige, sagen Pyramiden. Das ist richtiger Sport, aber das kommt eben bei diesen Spielen nicht zum Tragen. Da werden die jungen Frauen tatsächlich auf eine reine Unterhaltungsnummer degradiert.
Insofern stellt sich dann natürlich die Frage, ist das noch zeitgemäß? Wir haben mal, bevor ich Ihre Antwort dazu gerne hören möchte, Stimmen von Fans von Alba Berlin.
Ich finde es auch als Mann, muss ich sagen, nicht richtig. Die Art und Weise, wie getanzt wird, wie es ankommt. Nicht wie es gemeint ist, sondern wie es ankommt. Und es wird ein richtiges Zeichen gesetzt.
Ich finde es sehr schade, weil es ist irgendwie eine tolle Sportart, die hier die Möglichkeit hatte, sich zu präsentieren. Und ich finde es sehr schade, dass so von oben gesagt wird, das ist nicht mehr zeitgemäß, ohne die Glaube so richtig selber zu befragen und vielleicht auch das Publikum mitentscheiden zu lassen.
Man hätte mal vor 3-4 Jahren anfangen sollen, männliche Tänzer zu integrieren, aber die Castings waren ja immer für die Damen und es war dann irgendwann klar, dass sie das dann nicht mehr machen.
Tja, man hätte einfach schon früher Horst Seehofer fragen müssen dann in dem Sinne, ne? Also nicht mehr zeitgemäß, Ralf Füchs?
Ja, das ist natürlich schon ein bestimmtes Rollenklischee, was sagen damit transportiert wird. Mir fiel aber das Statement der jungen Frau auf, die sagte, vielleicht sollte man die Frauen mal selbst fragen.
Also im Fall von Alba Berlin sind die sehr unglücklich darüber,
genau,
natürlich.
Ja, denen nimmt man damit auch eine Bühne, dass sich präsentieren können in einer großen Öffentlichkeit. Das ist schon eine zweischneidige Geschichte. Es hat was Paternalistisches, weil die jungen Frauen machen das natürlich alle freiwillig. Trotzdem glaube ich, das ist ein Geschlechter, sein Klischee, das tatsächlich nicht mehr zeitgemäß ist. Diese Art der Präsentation,
genau.
Ja, nicht der Sport selbst.
Vielleicht könnte es uns ja gelingen, das auch ein bisschen zu entsexualisieren oder diese Stereotype da so ein bisschen aus der Choreografie rauszuschreiben. Also ich meine, wenn man.
Ja, klar, die Kostüme sind natürlich so die Puschel, mit denen sie tanzen. Das erinnert schon so ein bisschen an Bunnies, aber man sollte jetzt auch, ich finde, nicht zu prüde da sein.
Apropos enge Kleidung, unangemessene Blickwinkel. In Doha ist ja gerade Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Da gab es eine kleine Aufregung um Kameras im Startblock der Sprinterin, die das Gesicht zeigen sollen vorm Start. Die deutsche Sprinterin Gina Lückenkämper findet das
ein bisschen kritisch, gerade für Frauen, weil die eine Kamera nach oben geht und wir da drüber steigen müssen. Und das, ich frage mich die ganze Zeit, wer das entwickelt hat, aber eine Frau wird wahrscheinlich nicht daran beteiligt gewesen sein an der Entwicklung, ne?
Kritik in Doha mit Folgen. Diese Praxis des Films ist jetzt verändert, also da wird auf jeden Fall nichts vorher gezeigt. Ralf Füchs, machen wir jetzt einen Haken dran oder gibt es noch einen Kommentar von Ihnen dazu?
Ja, ich würde das als Mann nicht weniger kritisch finden, wenn mir eine Kamera direkt in den Schritt zeigen würde und das auf eine große Leinwand oder im Fernsehen dann gezeigt wird, das ist extrem unsensibel.
Gut, Punkt. Und ich würde ergänzen, aber das ist wahrscheinlich dann ein ganz großes, weites Feld. Diese Leichtathletik-WM wirft ja sowieso einige Fragen auf, ob das überhaupt ein guter Ort ist, um Sport zu
Katar.
Machen.
Katar, ja. Das gilt natürlich auch für die Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja.
Ich meine, das ist gekauft, ja, mit viel Geld gekauft in einem, sagen, diktatorischen Regime, finde ich kein gutes Signal.
1995, da war die deutsche Teilung schon Geschichte und das hängt auch mit diesem Satz zusammen, der heute vor 30 Jahren fiel, ein Halbsatz, um genau zu sein, vom Balkon der Prager Botschaft der Bundesrepublik. Und dann geht alles unter im Jubel. Ja, Wahnsinn, das Wort des Jahres.
Ja, Gänsehaut. Ich meine, das geht mir immer noch so. Das ist wirklich ein Gänsehaut-Moment. Nicht nur aus menschlichen Gründen. Immer, das waren dramatische Zustände damals in der Prager Botschaft. Tausende auf beengtem Raum unter wirklich schwierigen hygienischen Bedingungen. Keine Schlafmöglichkeiten für die Kinder. Sondern weil man doch irgendwie das Gefühl hat, da kommt etwas ins Rutschen. Da passiert Geschichte.
Mhm. Man muss das möglicherweise für eine Generation wie die Musikerin, die wir gerade hatten, Susanne Köcherjagen 1995, muss man das mittlerweile schon erzählen, was da passiert ist? Ich mach's nochmal kurz. Der Mann, den wir gerade gehört haben, Hans-Dietrich Genscher, dieser wichtige bundesdeutsche und dann auch gesamtdeutsche Außenminister, der da vor tausenden Flüchtlingen waren, die über den Zaun der westdeutschen Botschaft gesprungen waren, in der Hoffnung, dass sie so den Weg in die Bundesrepublik finden, weil der Weg über Ungarn, der vorher so massiv genutzt wurde, dann schon langsam zu war. Das sind natürlich wirklich unglaublich bewegende Zeiten damals gewesen. Können Sie sich noch erinnern, wo Sie waren, wie Sie das wahrgenommen haben, also auch konkret diese Situation?
Kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Ich habe das Gefühl noch, aber ich habe jetzt sozusagen nicht das Bild, wo es sagen, genau war. Wobei, das ist paradox. Ja, auf der einen Seite jetzt im Nachhinein, der damalige Kanzleramtsminister Seiters hat jetzt gesagt, das war der erste Stein, der aus der Mauer gebrochen wurde. Und natürlich jetzt sieht das so aus, das waren schon die Auflösungserscheinungen der DDR, die sich da zeigten, dass Zehntausende seit dem Sommer, wie Sie sagten, über Ungarn schon nach Westen gegangen waren. Aber zu diesem Zeitpunkt hat noch kaum jemand das für möglich gehalten, dass die DDR 6 Wochen später anfangen würde, sich in die Geschichte zu verabschieden. Ja, dass 6 Wochen später die Mauer fallen würde. Sondern das saß so tief, diese Zweistaatlichkeit forever. Ja, und man darf daran nicht rütteln. Und selbst die Betroffenen dachten ja, das wäre jetzt ihre Chance, aus der DDR in den Westen, in die Freiheit, in ein anderes Leben zu kommen, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass dieses System innerhalb kurzer Zeit kollabieren würde.
Ja, wenn man es von rückwärts betrachtet, könnte man ja sagen, warum noch dieses große Risiko eingehen, diesen großen Lebensbruch, wenn wenige Monate später dieser Start schon Geschichte ist. Aber gut, das sind natürlich auch alles Dinge der Geschichte. Insofern ist es immer so ein bisschen müßig zu fragen, hätte, ja. Aber diese Frage auch, warum es eigentlich nicht so auf dem Schirm war. Es gab ja auch immer so ein bisschen den Vorwurf, und das sage ich jetzt auch Ihnen gegenüber, weil das ja auch ein Vorwurf war, auch gegenüber einer westdeutschen Öffentlichkeit, auch gerade vielleicht gegenüber einer eher linken Öffentlichkeit. Die Grünen damals haben ja plakatiert, alle reden über Deutschland, wir reden über das Wetter. Das war dann ein bisschen später. Also auch so ein bisschen erschrocken, also sich eingerichtet haben in dieser Zweistaatlichkeit und in dieser Situation und auch ein bisschen die politische Fantasie verloren zu haben, dass es anders denkbar ist.
Ja, absolut. Ich meine, die Entspannungspolitik, die von Willy Brandt und Egon Bahr gestartet wurde Anfang der 70er Jahre, die zielte ja zunächst tatsächlich darauf, den Status quo zumindest zu lockern. Ja, und wieder, also die demokratische Freiräume für die Menschen in Osteuropa zu erweitern und Begegnungen möglich zu machen. Aber irgendwann kippte das in eine Verteidigung des Status quo. Und die deutsche Politik hatte sich tatsächlich darauf eingerichtet, der größte Teil der Öffentlichkeit aus einer Mischung, ich würde sagen, von Befürchtungen, dass mit der Wiedervereinigung Großdeutschland, also der alte deutsche Nationalismus, wiederkehren würde. Aber auch, weil man diese Teilung Europas mit dem realsozialistischen Lager nicht wirklich in Frage stellen und herausfordern wollte.
Ralf Füchs zu einem Satz, der heute vor 30 Jahren fiel in der Prager Botschaft. Ralf Füchs heute hier bei uns zu Gast in der Sendung. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke, es war mir ein Vergnügen.